Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Reihe Bildung als Welterfahrung. Heute Tanz in München, auch im öffentlichen Raum. Ein Rückblick auf das Dance Festival und ein Blick nach vorn. Be Rise by Lifting Others, eine Ausstellung in der Villa Stuck und die geplante große Parade der Münchner Stadtgesellschaft. Am Mikrofon begrüßt euch und Sie Beate Stölzel. Der gerade gehörte Track Fourier's Theorem von Storion wurde von der Plattform Internet Archive zur Verfügung gestellt. Und mit dieser elektronischen Musik tauchen wir gleich ein in eine der letzten Inszenierungen des Dance Festivals 23, bei dem wir Publikum waren, bei Diskussionen und Lectures auch Fragen stellen konnten und das beim Tanzen im öffentlichen Raum Begegnungen an vorher festgelegten Orten mit dafür ausgewählten Protagonistinnen zuließ. Zusätzlich gab es noch History Tours, um den Anfängen des zeitgenössischen Tanzes in München nachzuspüren. Alles das vom 11. bis zum 21. Mai. Ist der inszenierte Tanz nur etwas für ein eingeweihtes, tanzaffines Publikum? Oder können auch gesellschaftlich relevante Themen durch menschliche Körper, meistens ohne Sprache, oft mit Musik, dargestellt und damit Diskussionen einer anderen Perspektive durch die Sprachen der menschlichen Körper hinzugefügt werden. In der kommenden halben Stunde gehen wir auf einige der gezeigten Inszenierungen gerade im Hinblick auf diese Fragestellung ein. Dann folgt ein Gespräch über Kulturjournalismus im Umbruch und zum Schluss der Sendung Barbara Donabauer, die Organisatorin der großen Parade am 23. Juli in München. Und damit kommen wir wieder beim Tanzen im öffentlichen Raum an. In Witness, Zeugenschaft einer der letzten Aufführungen von Dance, war das Thema die drohende Klimakatastrophe. Choreografin Vera Ondratschikova. Drei Tänzer, einen von ihnen konnten wir erst nach der Aufführung als gestalterisch Tätigen wahrnehmen. Er bediente die Technik im Hintergrund, steuerte das Licht, oft als schmales Scheinwerferlicht eingesetzt, und den Nebel, der sich durch nichts aufhalten ließ. Die beiden sichtbaren Tänzer, anfangs noch mit toten Bäumen auf der Bühne agierend, waren zum Schluss nur schemenhaft im Nebel zu erkennen. Der neue, am Ende aus diesem Nebel auftauchende Baum hatte zwar Blätter, war aber als Neuanfang zu schwach, um Hoffnung zu geben. Die Inszenierung beeindruckte durch den Einsatz des Lichtes, verstärkt durch den Nebel und die dazu gespielte Live-Elektronik. Das Interesse der Choreografin gilt, wie sie im anschließenden Artist-Talk verriet, weniger dem zeitgenössischen Tanz, sondern mehr dem Film. Und als 3D-Film konnte die Aufführung auch gelesen werden. Das Ende, der im Nebel schemenhaft sichtbare Baum mit Blättern, sollte ein Happy End versinnbildlichen. Das Thema, die drohende Klimakatastrophe, war hier eher Anlass, um durch einen virtuos live inszenierten 3D-Film Technik auf die Bühne zu bringen. Die Ausdrucksfähigkeit menschlicher Körper trat in den Hintergrund.
Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen. Noam Chomsky.
Lora München. Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Und wir setzen die Sendung Tanz in München auch im öffentlichen Raum fort. Die zweite Inszenierung aus Osteuropa, Every Minute Motherland, einer polnisch-ukrainischen Gruppe, verhandelte den Krieg. Dazu eine kurze Einspielung des Artist Talks, an dem außer dem polnischen Choreografen Maciej Kuzminski auch die das Team beratende Ukrainerin Polina Bulat teilnahm. Zuerst eine kurze deutsche Zusammenfassung. Die Proben fanden in einer abgeschiedenen Gegend im Norden Polens statt. Bis auf wenige Augenblicke, in denen durch das Zusammensein im Team ein Gemeinschaftsgefühl mit teilweise tröstlichen Momenten entstand, beherrschte der Krieg mit seinen Auswirkungen die Situation. Er ist das Thema der Performance. Die individuelle Disposition trat im Laufe der Arbeit immer deutlicher hervor. Aber es gab auch Gemeinsamkeiten.
Yes, we had most of our rehearsal period was in a village. It's not even a village, it's just a house in the middle of nowhere, in a beautiful countryside in Poland in the north. And yes, we were living in two houses, all of us, so that was 9 of us. At some point 10 of us, actually at some point 11 of us. And I think that was very important to stay together, but of course it was also, it had challenges, you know. However, from the perspective of time, I can say that it was kind of, this place was kind of healing as well, because it was a very beautiful place, it was very serene. And it allowed us to rest, to calm down, because every time we would enter the studio, we would be working already with another presence. You know, the war was in the studio. All these events, in the break, we would open our phones, and the first thing you see is, you know, this was bombed. Not many people died, you know. A friend of mine got killed. You know, somebody needs help. So it was like all the time with us. And I think that this place that was very serene, and that the fact that we could be together and support each other, I don't know, play volleyball and go for a walk, you know, play with the dog, that meant a lot.
Usually your work has not of research phase, researching a topic and then building a choreography on it. But in this case, it was totally different. The research phase was the now. You were doing the choreography from the moment, because it happened all in the moment. How was this kind of work for you? And how many, how much could the dancers put into it? Because, of course, they were kind of the experts and the expats as well. They wrote it this, means in the title, Every Minute Motherland, this connection which is always there. We always get all the news, all what happens, and not only the official news, but also where's my family, where are my relatives, etc., etc. How does this influence the work?
Yeah, this is a very different. This was a very different process than any other process. You know, you're right. There was no big research period because we lived with this event. Everybody lived with this event all the time. But we also all have different experiences, different stories. And there's also something that is, I would call, a shared memory. So we all saw certain images. We all learned about certain events. And then on top of that, you know, I'm Polish and my home is in Poland, you know. So I also have a different perspective. So there are those parallels and those differences. And what we bring in the piece is this shared presence, but also different stories. I worked a lot with the dancers and their individual understanding of this event through movement. But I have to say that for a long time we would not necessarily talk directly about this, you know. We would just research it through movement, because it was very difficult to, you know, to go straight to the point, because we would freeze, you know, that it was difficult to move, you know. I don't think I will ever dance again, you know, I'm quoting. In the audition it was the hardest, because people would have to talk about this for the first time with their body, and yeah, that was just crying all the time and difficult to move. So we had to approach the topic around, because it was impossible, it was too fresh to go directly into it, you know. And then the Polish team also had this another thing, which was, you know, what is my right to talk about this, you know, where is my perspective, you know. So there were different dilemmas that we had to deal with. But eventually, I feel that everybody found their understanding of different scene. And you know, we never really sat down and said, this scene is about that, and this scene is about that. There are different bits of information, but eventually everybody had a chance to build their own understanding. And that's okay, because we experience it differently.
How would you describe, from a Ukrainian perspective, these dilemmas, these approaching these dilemmas? Because you were part of the production, not as a dancer, but on the production itself. So how was your approach to this situation of perhaps not speaking of it, but this awareness that is always there?
Well, my approach was right through the talking to the dancers, because I didn't put my nose into the creative process. Only with talking, I tried to check the temperature, you know, within the team, and talk to people how they feel, what is their state, or maybe try to support somehow to do things better for them. And yes, also like we had a lot of conversations with Maciej, we shared thoughts a lot, opinions a lot. And yes, like when we started, I also was pretty much in pain as all of us, and I really was afraid that this piece about the work would become very straightforward, you know, very literal in some ways, and maybe. Yes, and I remember that I asked to be really gentle with this topic, because of course I understand that like being empathetic is very important, but when you leave with this huge wound inside of yourself, you know, you never, like, you know, this is such a huge upheaval that you only can understand it while sharing it. So this was my biggest concern, because it was also my first work of Maciej. I didn't know him much as a person, I didn't know him much as a choreographer, so it was also like I feel that I'm kind of in this risky situation. Yes, and yeah, I shared my thoughts, and I'm happy that the piece appeared to be like as it is. And what is also important for me, that dancers share. That every time, like, they perform this piece, they find something new in this movement language by themselves. They discover it every time they perform it.
I also want to say one more thing. Originally, I was not part of the cast, but now I am. And I had to learn all this material, and I discovered that, well, yeah, a lot of coordinations were not kind of coming from my body, but it was researched with the dancers and you know, crafted with the dancers. And then I really discovered how much we worked together with them to get this embodied, and that was another interesting approach for me into the work.
Die im Talk beschriebene Entwicklung der Choreografie spiegelt sich auch in der Performance. Die Gruppenstruktur wurde durch individuelle Darstellungen abgelöst, manchmal zu zweit oder dritt, nur selten mit körperlichen Kontakten. Dabei traten die zwei männlichen Darsteller, einer der beiden war der Choreograf selber, eher in den Hintergrund. Die fünf weiblich gelesenen Körper übernahmen die Hauptarbeit, die Mental Load der Darstellung des Krieges. Die Anstrengung, sich an jedem Tag dem Schock des Überfalls der russischen Armee auf die Ukraine zu stellen, dabei nicht zu erstarren, bestimmte die Bewegung der exzellenten Tänzerinnen.
Thank you.
wieder von der Compilation Bleep Sequence Subwaves von Infloria zur Verfügung gestellt von der Plattform Internet Archive.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
In der Sendung Tanz in München, auch im öffentlichen Raum, schauen wir jetzt nochmal zurück auf das am 21. Mai zu Ende gegangene Dance Festival, mit dem gleichzeitig auch die Ära Nina Hümpel endete. Auf zwei kanadische Produktionen möchte ich noch kurz eingehen. Beide verhandeln die Beziehungen zwischen Individuen und Gruppe, und zwar auf sehr unterschiedliche Weise. Als dritter Akteur kommt bei der Inszenierung M, in Doppelklammern gesetzt, von Marie Chouinard das Publikum hinzu. Die 11 TänzerInnen, uniform in knallige, lockere, lange Sporthosen und neofarbige Bobperücken gekleidet, agieren lustvoll in ihrer Körperlichkeit auf der Bühne. Bewegungen werden oft von Einzelnen durch lautes Atmen eingeleitet, an die Gruppe weitergegeben, von ihr transformiert, bis wieder ein neuer Impuls auftaucht. Die Freude an der Körperlichkeit, an der Show, an der Bewegung überwiegt. Anstrengend, angestrengt wirkt es nie. Ganz anders bei der Inszenierung der wesentlich jüngeren Catherine Goudet, mit der das Festival eröffnet wurde. These Pretty Things. 5 TänzerInnen in kurzen, hautfarbenen oder grauen Ringertrikots, die jede von ihnen in ihrer körperlichen Individualität sichtbar macht, eröffnen die Performance mit sparsamen Bewegungen. Die werden von einer Tänzerin begonnen, an die Gruppe weitergegeben, variiert. Bei dieser Inszenierung allerdings ohne spürbaren Kontakt zum Publikum. Die Menschen auf der Bühne agieren für sich, bleiben bei sich, verlieren aber fast nie, bis auf wenige Ausbrüche, den Gruppenzusammenhalt. Das Tempo der Bewegungen, oft hüpfend, wird gesteigert. Die Energie nimmt zu, auch die Energie der individuellen Ausbrüche. Am Ende sind alle schweißbedeckt und bei einer Tänzerin ist in ihren langsamer werdenden Bewegungen deutlich die Anstrengung dieser Performance zu spüren. Wir gehen tanzend durchs Leben. Dieser Aussage der US-Amerikanerin Jodie Oberfelder konnten Menschen in München auf einigen Isarbrücken während des Dance Festivals nachspüren.
Ich habe dieses Stück angefangen in einer Zeit, wenn ich wundere, was ist Tanz? Ist Tanz etwas, das wir alles machen? Oder ist Tanz nur für die Profi? Und ich denke immer, dass wir tanzen durchleben. So, ich habe überlegt, was kann ich machen, das ist ganz einfach als Form. Und weil ich bekomme ein bisschen älter, ich denke, das Leben hat viele Hochpunkte und macht Fußsprünge, Footprints.
Ja, viele Fußspuren, ja.
Ja, dass wir machen einen Eindruck durchs Leben. So, als Metaphor, ein Brücke ist ein schönes Ort, von einer Seite zu die andere wandern. Aber ich denke, es gibt in unserem Leben viel, das passiert, wenn man am Anfang, Mitte und am Ende. Und Leben ist mehr 3D.
Leben heißt auch nicht flach, sondern ein Körper zu sein.
Ja, wir sind körperlich und ich glaube, Leuten, besonders in dieser Zeit, müssen Leben durch den Körper mehr fühlen, weil wir sind so viel mit Techniker-Sache, mit Communication, mit Freundin. Ich denke, ich wissen, was Leute tun via Instagram oder Facebook, aber ich denke, ich mag eine Pause in der Mitte aller die Action. Unterwegs zu sitzen und sprechen mit jemand oder tanzen mit jemand, dass die Augenblick bekommt brilliant, hell und präsent.
Da bin ich auch derselben Meinung. Wenn wir uns körperlich begegnen, ist es ein ganz anderes Begegnen, als wenn wir uns via Zoom-Konferenz oder sonst irgendeinem anderen Kommunikationstool begegnen. Es fehlt dann die körperliche Ausstrahlung.
So, ich möchte Tanz für nicht nur die Elite machen.
Ja, ja.
Das, ich möchte auch nicht dekorieren.
Ja.
Ich möchte Leuten, dass Leuten haben einen Sinn von selbst als körperliche voll mit Möglichkeiten, körperliche Möglichkeiten zu entwickeln.
Und körperliche Begegnungen.
Was ist Begegnung?
Meetings.
Yeah,
Meetings
yeah.
By bodies.
Chance encounters. Alle Leute sagen jetzt, we hold space,
yes,
for this. Und ich denke, Tanzer sind Experts in holding space, creating space for seeing something new. So mit diesem Stück und auch Walking to Present, ich hoffe, dass Leute sie benutzen alle die Sinn, nicht nur Körper, auch was man riecht, was man was touch.
Yes. Also berührt die Haut als Sinnesorgan.
Ja, 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 genau.
Ja.
Dass wir können die Welt spüren durch die Senses.
Ja.
Aber ich liebe Bewegung. Das ist für mich, alle Leute bewegen von geboren bis tot. Und die Brücke kann, wenn man sieht, so ein Metaphor für ein Leben. Es hat Anfang, Mitte, am Ende. There's many traces of many people who've gone across this bridge. And I like to be playful with it, so that you don't have to just walk. You can fall into momentum, you can dance with the suitcases, you can dance through life or feel really heavy. And manchmal ist es schwer. Es gibt so viele Leute und sie gehen flüssig und manchmal sie haben etwas nicht richtig im Körper, sie gehen langsamer. Wir teilen diese Welt zusammen.
Wir teilen diese Welt zusammen. Auch diese körperliche Erfahrung konnten MünchnerInnen beim Festival durch die Bereitschaft von Jodie Oberfelder und ihren TänzerInnen, Bereitschaft, vorher Fremden zu begegnen, machen. Danke dafür. Kulturevents brauchen JournalistInnen, die darüber berichten. Ankündigungen, Produktionsbegleitungen durch eingebettete Berichterstattung und Rezensionen. Die allerdings können für KünstlerInnen auch schmerzhaft sein. Ein Beispiel, das zu Beginn dieses Jahres Furore machte, war der körperliche Angriff des damaligen Ballettchefs der Staatsoper Hannover, Marco Goeke, auf die Kritikerin Wiebke Hüster. Er schmierte ihr vor aller Augen in einer Premierenpause eine Handvoll Hundescheiße ins Gesicht, ging dann entspannt zu seinem Platz zurück. Niemand der Anwesenden protestierte. Und auch die Staatsoper Hannover tat sich schwer mit einer Verurteilung dieses stinkenden Übergriffs. Andere Theater, wie zum Beispiel das Nationaltheater Mannheim und das Netherlands Dance Theater, waren da konsequenter. Hier wurde die Attacke als Angriff auf die Pressefreiheit angeprangert. Marco Goeke bat zwar nach einigen Tagen in einem schriftlichen Statement Wiebke Hüster um Verzeihung, versuchte aber gleichzeitig sein Verhalten zu erklären und damit zu rechtfertigen. Inzwischen ist sein Vertrag mit der Staatsoper Hannover im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Kommentar »Gruselige Scheiße« von Hanna Schmidt in dem feministischen Magazin »Anschläge« macht auf den Gender-Aspekt dieser Gewaltanwendung aufmerksam. Die patriarchal geprägten Strukturen in vielen der Theater- und Opernhäuser gelangen erst langsam ins Bewusstsein auch des dortigen Publikums. MeToo lässt grüßen. In einer Diskussion, veranstaltet von Tanzmedia, einem Verein, der sich für die Förderung von Breite und Qualität der Berichterstattung über Kunst, Kultur und Bildung einsetzt, stellte Torben Ibs die Fragen zu Journalismus in Umbruch an Dorte Lena Eilers, Leiterin des Studiengangs Kulturjournalismus an der Hochschule für Musik und Theater München, eine Kooperation mit der August-Everding-Akademie.
Welche Rolle spielen KIs zukünftig im Journalismus? Wie werden sie eingesetzt in den Redaktionen? Wie weit gehe ich vielleicht sogar auch in die virtuelle Realität? Ne? Also das ist eine sehr, sehr große Bandbreite an technischen Skills, die da vermittelt werden müssen. Und einfach basic journalistische Darstellungsformen, wie aber auf einer Journalistenschule auch. Ne? Da lernt man ja auch Porträts schreiben, Interview führen, investigative Recherche. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich meine Rolle als Journalistin wirklich ausfüllen will, muss ich auch in der Lage sein, investigativ zu recherchieren. Das heißt, ich muss auch in eine Institution reinschauen dürfen, recherchieren und darüber kritisch auch berichten dürfen, was dann heißt, ich kann mich von der nicht bezahlen lassen. Ne? Also das ist halt der Punkt. Ne? Also das heißt, diese Unabhängigkeit würde ich wirklich sehr, sehr gerne sehr, sehr stark machen, auch in diesem Studiengang.
Ja. Inwieweit sehen Sie denn diese zukünftigen KulturjournalistInnen, dass sie sich spezialisieren auf ein Feld? Verschwimmt das? Müssen sich die jungen Leute breiter aufstellen? Müssen sie alles können? Also eher das große Feld bedienen? Oder ist so eine Spezialisierung weiterhin möglich?
Ja, also ich wäre bei Bewerberinnen und Bewerbern sehr, sehr interessiert an der Spezialisierung. Das heißt, wir sind im Masterstudiengang. Es gibt einen vorhergehenden Bachelorstudiengang. Da ist es natürlich interessant, wenn jemand sich in einer bestimmten Sparte sehr gut auskennt. Es ist nicht mehr die Voraussetzung, es gibt auch die Generalisten. Es gibt ja vielfältigste Jobmöglichkeiten für Kulturjournalisten, die ja bis hin gehen in gesellschaftspolitische Diskurse. Das heißt also, ich nehme nochmal das SZ-Feuilleton, die Essayisten, die da schreiben, ne, und sich mit großen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, ist auch ein Feuilleton-Kulturthema. Nichtsdestotrotz finde ich die fachliche Expertise extrem wichtig, und da würde ich gerne auch nochmal zurückkommen auf ein Vorgängergespräch, wo es darum ging, dass auch die Rezension nie daran kommt, was eigentlich der Künstler oder die Künstlerin sich dabei gedacht hat. Das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass ich sage, ja, ich will die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen wirklich so gut ausbilden, dass sie fachlich extrem gut sind, dass sie einfach wissen, worüber sie berichten. Das ist wirklich Grundvoraussetzung, da darf kein Mist irgendwie dann in der Zeitung stehen oder im Radio gesendet werden oder auf den Plattformen. Die andere Seite, das ist natürlich auch wichtig, als Künstler oder Künstlerin arbeitet man in der Öffentlichkeit und es ist ein interpretativer Vorgang, der stattfindet. Das heißt also, ich setze meine Arbeit, wenn ich jetzt Künstlerin wäre, in die Öffentlichkeit und muss damit rechnen, dass die Öffentlichkeit antwortet. Und die Öffentlichkeit antwortet auch mal negativ. Ja? Also sie sagt auch mal, ich fand das nicht gut aus den und den Gründen. Manchmal kommen gar keine Gründe. Also wenn wir uns so diese Social-Media-Diskussionen anschauen, sind ja manchmal auch nur Befindlichkeiten, die da ventiliert werden. Das ist aber eben halt auf der emotionalen Ebene, verstehe ich es, dass jeder Künstler und jede Künstlerin irgendwie möchte, dass das Bild, was in die Öffentlichkeit gesetzt wird, so weit es geht kontrolliert wird, ne? Und so stimmig ist mit dem, was man davor hatte. Man muss aber auch damit rechnen, wenn man öffentlich arbeitet, dass die Öffentlichkeit antwortet und Journalistinnen und Journalisten sind Teil dieser Öffentlichkeit. Das heißt auch, es wird auch negative Kritiken geben und die muss man in irgendeiner Weise aushalten. Ne? Jetzt kann man sagen, neue Medien, Beispiel Nachtkritik, die haben es ja so eingerichtet, dass es da einen Blog gibt. Es gibt einen Blog, da kann man antworten. Ja? Also der Kritiker oder die Kritikerin setzt quasi was in die Welt und dann kann man sagen, ich bin völlig anderer Meinung und argumentiere jetzt mal warum. Und das ist der Diskurs, den wir brauchen, glaube ich. Ne? Also es ist nicht mehr diese, wenn Sie von Großkritikern sprechen, die Einbahnstraße, da kommt jemand und verkündet die Weisheit vom Berg. Das war ja früher so, ne? So hatte man das Gefühl. ich will es nicht kleinreden, exzellente Rhetoriker und exzellente Schreiber waren das ja. Aber dieser Diskurs, den wir alle suchen, also dieses Reden über Kunst und über künstlerische Ereignisse, das entsteht tatsächlich im Austausch. Und da muss immer noch weiter so eine Demokratisierung stattfinden, dass wir uns als Kulturjournalistinnen so sehen, auch dass wir quasi ein Teil der öffentlichen Meinung sind. Und es gibt noch sehr, sehr viele andere. Mit denen wollen wir ganz gerne auch in die Debatte gehen.
Wir haben ein paar Fragen, habe ich gesehen. Einmal hinten.
Ja, also das ist, glaube ich, eher von der künstlerischen Seite aus meiner Erfahrung her so, dass ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin, die Kritiken durchlese und denke, was habt ihr denn gesehen? Also es werden einfach Sachen gesehen, die einfach nicht da waren. In meinen Produktionen wurde irgendwie schon Theremin entdeckt oder andere Sachen, also das Sachen, die einfach so nicht statt oder eine Plastikplane und darauf entgehen dann halt eine Kritik drüber geschrieben. Und da frage ich mich dann halt mit der fachlichen Kompetenz, was sieht man? Macht man sich Notizen? Oder also da jetzt weniger, dass man sagt, okay, das Stück fand ich stimmig, die Dramaturgie war schlecht oder wie auch immer.
Ja, ich verstehe das total. Ne? Also es ist wahrscheinlich einfach auch ein Teil dessen, dass auch missinterpretiert werden kann und dass auch Dinge irgendwas reininterpretiert werden können. Das findet ja im Publikum stillschweigend die ganze Zeit statt. Wie gesagt, ich verstehe das echt, ich bin wahnsinnig auch empfindlich gegenüber Kritik, gegenüber, also meine eigenen Texte lasse ich auch nicht sehr gerne kritisieren. Das ist immer ganz schmerzlich. Ne? Insofern verstehe ich das emotional sehr gut. Das ist die Arbeit ein bisschen auch am Wissen, ne? Also das heißt auch am Sehen. Und ich finde das jetzt bei diesem Studiengang ganz toll, dass wir an der Hochschule für Musik und Theater sitzen, in Kooperation mit der Theaterakademie August Eberding. Das sind jetzt Musik- und darstellende Künstler-Sparten. Aber da können wir dann zumindest schon mal auch in der Lehre immer mal wieder das Gespräch mit den Produzierenden, also mit Kunstschaffenden suchen, um genau das, also eine Sensibilität dafür zu schaffen, was passiert denn da eigentlich auf der Bühne? Und was ich auch immer als große Bereicherung finde, eigentlich, wenn Künstler und Kritiker irgendwie auch dann, was ich gerade meinte, mit Debatte miteinander nochmal in Diskurs gehen und sie dann sagen so, ja, was haben Sie denn da gesehen? Das ist doch völliger Quatsch, ne? Und ich müsste mich dann rechtfertigen. Und das finde ich, das sind so Erkenntnisprozesse. Und deshalb fände ich es schön, wenn es ein bisschen weggeht von dieser monolithischen Kritik des Großkritikers, der das eben, wie gesagt, so in die Welt setzt und das ist dann irgendwie unanfechtbar, sondern dass es ein Prozess ist. Ne? Und das bedingt eben halt, dass wir unabhängig bleiben, aber eben halt nicht unerreichbar. Das ist es, glaube ich, auch. Ne?
Ja, das ist ja auch, also mit den sozialen Medien ist das ja auch die Möglichkeit, darauf antworten zu können.
Genau,
jetzt
genau.
In Anführungsstrichen, ob das jetzt dann gut ist oder schlecht, das gab es ja vorher gar nicht. Also es wurde dann einfach... war dann in der Zeitung, das war dann halt...
Und das stand dann so.
Ja, genau. Das wurde ja auch so für wahrgenommen. Wir sind ja jetzt wieder in einer anderen Zeit, gerade in Bezug auf KI, dass man halt einfach eher ein Bild oder einem Text eigentlich vorne mit Skepsis eigentlich begegnen muss.
Genau, das will ich auch so. Da hätte ich auch eine große Lust, auch die Leserinnen oder Zuhörerinnen nochmal quasi da hingehen zu sensibilisieren, eine Kritik eben auch nicht als das Ende aller Deutung zu lesen, sondern als Angebot. Ne? Also es ist ein meinungsäußernder, wenn wir es mal journalistisch formulieren, eine meinungsäußernde Darstellungsform. Wenn ich einen politischen Kommentar lese, dem kann ich zustimmen, den kann ich völlig ablehnen, den kann ich auseinandernehmen und so weiter. Ne? Und so muss man eigentlich auch Kritiken lesen. Wo Sie aber recht haben, ist die Macht, die Macht der Süddeutschen Zeitung, die Macht der FAZ. Das war natürlich auch diese ganze Diskussion um diesen Vorfall da in Hannover mit Markus Glücke und Wiebke Hüster. Also dieser Vorfall absolut natürlich zu verurteilen ist und zu Recht ja auch justiziabel, dieser Übergriff. Dass man sagen muss, dass diese Zeitungen nach wie vor immer noch eine große Macht haben und dass man als Kritikerinnen und Kritiker diese Macht auch immer mit bedenken muss. Reflektieren muss, finde ich auch, ist auch ein Teil dieses Studiengangs, die quasi unsere Nachfolgerinnen dahingehend zu sensibilisieren, also auch immer wieder über ihre eigene Macht nachzudenken.
Ja, die kulturpolitischen Implikationen, die sozusagen
auch das, ne, genau.
Kritik haben kann.
Absolut. Hier noch eine Frage und Fragen auch.
Also. Ja, zwei Gedanken. Also erstmal vielen Dank auch für die letzten Worte, gehe ich total d'accord mit. Ich denke nochmal über den Faktor Unabhängigkeit nach in unserem Feld. Wir reden natürlich im Transmedia-Verein auch ganz viel darüber. Und es geht nicht nur um finanzielle Unabhängigkeit, sondern viele von uns kommen auch einfach aus diesem Feld. Wir haben früher als Dramaturginnen gearbeitet, zum Teil selber getanzt oder wie auch immer. Und wir sind schon sehr lange mit verschiedenen Tanzszenen, sage ich mal, verbunden. Also ich kann das von mir sagen, 30 Jahre Berliner Tanzszene auf verschiedenen Feldern. und dann irgendwann Kritikerin werden, das ist einfach immer wieder ein neues Aushandeln von Unabhängigkeit. Vielleicht nochmal dazu ein Gedanken von Ihrer Seite. Und das Expertinnentum, da wollte ich auch nochmal fragen, wie Sie das sehen, weil aus meiner Erfahrung, das wächst über die Jahre. Das entsteht ja nicht in zwei Jahren irgendwie Studium. Wann hat man so viel Wissen, wann hat man so viel gesehen, wann hat man so viel Erfahrung, dass man sich wirklich als Expertin, als Experte bezeichnen kann?
Ja, das ist ein super, super Punkt. Also, danke, dass Sie das sagen. Das ist, wo man natürlich aufpassen muss, ist, dass man gerade, wenn man anfängt, so quasi eine Demut vor dem eigenen Nichtwissen haben sollte. Ne? Also jetzt nicht die Hybris zu sagen, ich habe jetzt irgendwie drei Jahre Bachelor in Tanzwissenschaft studiert und weiß wie es läuft. Ne? Es ist, glaube ich, erstmal anfangs wirklich viel, viel, viel sehen. Ganz viel sehen. Ne? Erfahrung sammeln, Gespräche führen, Wahrnehmung. Also das ist auch, finde ich, so die Charaktereigenschaft eines Journalisten oder einer Journalistin, das wirst du wahrscheinlich teilen, immer alle Sensoren offen haben, ne? Also immer alles aufnehmen, reflektieren und so weiter. Das ist so eine Geisteshaltung, die man, glaube ich, hat, die so ein bisschen weggehen muss von der Hybris, ich weiß, wie der Hase läuft dann. Ne? Da haben Sie recht und das wächst dann mit den Jahren. Ne? Und zum ersten Punkt, dieser Rollenwechsel, den Sie beschrieben haben. Also auch ich war in Medienpartnerschaften tätig. Ne? Das heißt also, habe journalistisch Medienpartnerschaften ausgefüllt, wo das Theater die Berichterstattung gezahlt hat. Ne? Und was ich wichtig finde, ist, dass es transparent ist. Ne? Das heißt, es ist kenntlich. Das ist hier jetzt gerade ein bezahlter Part, der hier stattfindet. Gerade beim Bayerischen Staatsballett fiel das Beispiel der Süddeutschen Zeitung, wo die Inhalte geliefert werden. Die Süddeutsche Zeitung kennzeichnet das und das ist dann wiederum auch presserechtlich und presseethisch absolut notwendig, solche Dinge zu kennzeichnen, also transparent zu machen, damit der Leser und die Leserin weiß, wie das entstanden ist. Diese Rollenwechsel muss man, glaube ich, tatsächlich immer mit sich selber sehr, sehr hart ins Gericht gehen und mit sich selber verantworten. Und ich merke das bei Kolleginnen und Kollegen, wir sind da auch im permanenten Gespräch, was geht und was geht nicht. Ne? Und wo muss man wirklich sagen, nein, das muss ich jetzt ablehnen, weil ich es mit meiner Rolle als Kulturjournalistin, die unabhängig bleiben will, nicht mehr verbinden kann. Ne? Und ich glaube aber, die Arbeit, die wir alle als Journalistinnen und Journalisten leisten müssen, ist so eine Art von Lobbyarbeit, dass die Wichtigkeit dessen, was wir machen, in dieser Unabhängigkeit nochmal wieder mehr an Fahrt gewinnt und auch an Unterstützung gewinnt in den Medienhäusern.
Und damit sind wir beim letzten Beitrag der Sendung, Tanz in München auch im öffentlichen Raum. Wie Reis bei Lifting Others. Eine Ausstellung in der Villa Stuck macht uns bis zum 10. September mit den Arbeiten von Marinella Senatore bekannt. Sie ist Filmemacherin, Aktivistin, Choreografin vieler Paraden, mit denen sie die Aufmerksamkeit der Stadtgesellschaft auch auf sonst eher marginalisierte Gruppen richten möchte. Die Villa Stuck öffnet sich der Stadtgesellschaft und insbesondere der diversen Stadtgesellschaft. Es gibt eine Parade am 23. Juli 2023, die geht von der Villa Stuck runter zum Odeonsplatz. Vor der Feldhainhalle gibt es sicher ein großes Happening. Und neben mir sitzt die für diese Parade Verantwortliche.
Ja, hallo, ich bin die Barbara Donabauer und ich organisiere hier eben für die Marinella Senatore. Das ist eine zeitgenössische italienische Künstlerin, die ihre Kunst aus Paraden, die sie weltweit organisiert, ja, formt, also all ihre Collagen, ihre Fotografien, ihre Filme, ihre Zeichnungen sind so sozusagen ein Teil der Paraden, die sie weltweit seit 10 Jahren eben organisiert.
Ich finde auch den Titel interessant, We Rise by Lifting Others. Das heißt, wir gehen weiter dadurch, dass wir uns mit anderen verbünden, sage ich jetzt mal so ein bisschen frei übersetzt. So verstehe ich auch das Konzept. Also Verbundenheit mit vielen Gruppen, um dadurch weiterzugehen in der Gesellschaft.
Ja, also sie spricht wirklich die ganze Stadtgesellschaft an. Sie möchte alle einladen, was natürlich ein großes Wort ist, ein großer Satz. Aber wir versuchen das auf bestem Wege, haben eben Flyer auf 10 verschiedenen Sprachen gedruckt, die hier überall in der Stadt ausliegen, und möchten eben alle ansprechen, mitzumachen und dadurch eben We Rise by Lifting Others. Ja, wir machen andere größer, indem wir ihnen dabei helfen, ja, würde ich es jetzt mal so, oder wir geben ihnen einfach ein gutes Gefühl.
Also ich interpretiere das dann eher so, dass auch wir dadurch größer werden, dadurch, dass wir andere größer machen.
Genau, genau, so ist es.
Und wie weit sind Sie denn schon in den Vorbereitungen?
Ja, also jetzt haben wir schon einen großen Teil der Mitwirkenden organisiert, der Parade. Also es gibt einen Teil, den wir direkt auch versuchen anzusprechen, also verschiedenste Gruppen, Tanzgruppen, MusikerInnengruppen in München. Und wir haben jetzt eben den Open Call, der jetzt neu anläuft. Da kann sich jeder melden, der eine Tanz- oder Musikgruppe hat in München und der gerne mitmachen möchte oder der auch an sich gerne mitmachen möchte, aktiv an der Parade teilzunehmen. Es gibt vorbereitende Workshops in den 3 Wochen vor der Parade, also alles im Juli. Diese Workshops wird man dann sehen auf der Homepage der Villa Stuck unter www.villastuck.de/Kalender, und dort gibt es an die 13 verschiedenen Workshops, die von Hula Hoop Workshop über afrikanischen Tanz, über zeitgenössischen Tanz, über Parcours, über, ja, die Schublattler sind eingeladen, aber sind jetzt, also es gibt keinen Workshop. Und man kann sich eben anmelden, wenn man aktiv an der Parade mitmachen will. Ansonsten einfach dabei sein am 23. Juli ab 16 Uhr vor der Villa Stuck.
Es können Menschen sich vorher tänzerisch vorbilden oder einfach spontan mit dabei sein. Und eine Frage habe ich noch zu dem Konzept. Haben Sie eine Ahnung, wie der Impuls von Marinella Senatore war? Wie kam sie auf die Idee, solche Demonstrationen, ich würde es halt weniger Paraden, sondern eher so Demonstrationen der Vielfältigkeit einer Stadtgesellschaft und ganz wichtig eben die Menschen in den Vordergrund zu stellen, die sonst eher im Schatten stehen. Das ist ja auch so ein großes Prinzip von ihr. Haben Sie eine Ahnung, ob es da irgendeinen Impuls gab, wo Sie gesagt habt, okay, das ist jetzt meine Idee?
Also ich kenne den Impuls, ich kenne vielleicht einen der Impulse, und zwar, sie ist ja selbst auch Aktivistin und sie hat sehr viel an Demonstrationen teilgenommen, an der Black Lives Matters Bewegung in der USA war sie mit dabei, dann war sie aber auch bei ganz vielen feministischen Aktionen und Demonstrationen dabei, und ich denke mir mal, daraus ist schon der Impuls gekommen, dass man eben auf die Straße geht, dass man auf der Straße was macht. Also das ist ja auch ganz wichtig. Also wie sie auch ein Werk hier nennt, es ist Zeit, wieder auf die Straße zu gehen. Also sich zu zeigen und ja, was anzustoßen.
Ja, den öffentlichen Raum für sich einzunehmen. Es ist immer die Frage, wem gehört die Stadt? Also wer ist sichtbar, wem gehört die Stadt? Und hier sagt sie, ich lade Gruppen ein und wir bestimmen mit, wem die Stadt gehört, zumindest für einen Nachmittag.
Ja, sie lädt eben alle ein. Sie lädt die ganze Stadtgesellschaft ein. Also sie möchte wirklich alle erreichen. Sie hat uns wirklich den Auftrag auch als Museum gegeben, geht überall hin, besucht alle, geht in alle Institutionen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe und überfordert uns auch, aber wir versuchen unser Bestes. Klar, wir können nicht alle erreichen, aber wir versuchen unser Bestes. Vielleicht hier mit ein paar mehr. Also wir haben auch explizit Workshops für Senioren und Seniorinnen. Es gibt einen Yoga-Workshop, es gibt auch für über 60-Jährige, beziehungsweise also für einfach alle, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben oder einfach sich da eher zugehörig fühlen, eine Gruppe rund um Andrea Marton und Ute Schmidt und Ralf Otto, die eben so inklusiven Tanz und so ganz viele tolle Tanzprojekte in München schon machen, die viele kennen, und die laden explizit eben alle ein, auch gehbehinderte Menschen und so weiter, hier an Workshops teilzunehmen und dann auch in der Parade teilzunehmen. Aber trotzdem kann auch eben jeder, der dann dazukommt, am 23.07. mitlaufen, kann zuschauen, kann sich auch angesprochen fühlen und mittanzen. Also es sind auch hier keine Grenzen gesetzt und alle sind willkommen.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie schwer war es denn, die Villa Stuck, das heißt das Team der Villa Stuck, das oben drüber schwebt, für diese Idee zu gewinnen?
Das weiß ich nicht, weil ich bin als Projektleiterin hier mit in die Villa Stuck gekommen mit diesem Projekt. Deswegen weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat, aber zur Marinella Senatore gehören halt diese Paraden. Also das ist, weil ihre ganze Kunst entspringt ja daraus, und deswegen denke ich mir, es ist nur ganz logisch, dass das hier auch gemacht wird. Also ich finde es total schön, das ist jetzt die größte Ausstellung zusammen mit dem Museum der Moderne in Salzburg, die Marinella Senatore bisher gezeigt hat von ihren Kunstwerken. Und deshalb ist es nur logisch, dass hier so eine Parade stattfindet, und es ist auch eine große Herausforderung.
Ja, und die Parade in Salzburg, ist die auch während des Festspielsommers? Wissen Sie das?
Die haben ein Tanzfestival, und die Parade in Salzburg ist am 24. Juni. Es sollen sich alle melden. Wir alle von der Villa Stuck würden uns sehr freuen, und Marinella Senatore sowieso, wenn sich wirklich ganz, ganz viele Menschen bei uns melden und Lust haben, mitzumachen.
Oder dann eben an diesem 23. Juli an der Straße stehen und sich einfach spontan einreihen.
Genau. Wir werden größer, indem wir andere größer machen.
Die vielen Workshops finden ab Anfang Juli in der Villa Stuck statt. Informationen dann auf der Website unter Kalender. Zusätzlich können sich alle Gruppen, die mit einer eigenen Performance an der Parade teilnehmen möchten, unter opencall.villastuck@münchen.de oder 015257981864 melden. Oder eben einfach spontan am 23. Juli bei hoffentlich schönem Wetter ab 16 Uhr an der Parade von der Villa Stuck bis zum Odeonsplatz teilnehmen. Marinella Senatore ist natürlich auch ganz vorn mit dabei. Ich verabschiede mich für heute, sage Tschüss bis zum nächsten Mal mit einer Hangdrum-Musik